Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen auch an alle, die zu Hause zuschauen. Heute werden wir mit unserer Predigtreihe fortfahren. Letzten Sonntag durften wir hören, an wen unser Gebet gerichtet ist. Das Vaterunser, an unseren Vater im Himmel. Es ist eine Adresse. Eine Adresse, an den unser Gebet gerichtet ist, wie bei einem Brief. Doch jetzt kommt ein weiterer Teil hinzu, eine Bitte. Geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das, den Namen Gottes zu heiligen? Warum sagt Jesus, dass das das Erste ist, worum wir bitten sollen? Wir bitten Gott, er soll sich heiligen. Also bitten wir doch um etwas, was nur Gott erfüllen kann. Doch wie genau findet dieser Prozess statt? Und haben wir Menschen auch eine Rolle zu erfüllen? Und vor allem, was ist dieser heilige Name Gottes? David Kröker hat uns letzten Sonntag erklärt, was es bedeutet, Gott unseren Vater zu nennen. Er hat sogar seinen eigenen Sohn getötet, damit wir in seine Familie aufgenommen werden können. Sein Sohn musste die Strafe für unsere Schuld tragen und das ohne unser Zutun. Ja, sogar obwohl wir Menschen uns auflehnten und nichts von Gott wissen wollten, hat Gott seinen Sohn die Strafe tragen lassen. Nicht, weil wir das wollten, sondern weil Gott uns liebt. Einfach so. Aber Vater ist nicht der Name Gottes. Gott hat sich einmal vorgestellt. Und dafür müssen wir ins Alte Testament springen. Im dritten Kapitel des zweiten Buch Mose erscheint Gott Moses an einem brennenden Dornenbusch, der aber nicht verbrannte. Und er gab ihm einen Auftrag, er sollte zu seinem Volk gehen und ihm sagen, ich werde das Volk von den Ägyptern befreien. Und Mose fragt Gott, wie er denn jetzt ihn vorstellen soll, welchen Namen soll er dem Volk nennen? Und Gott antwortete in Vers 14, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin, hat euch gesandt. Als ich auf die Welt kam, haben mir meine Eltern den Namen Jonathan und Daniel gegeben. Und ich erbte den Nachnamen meines Vaters, Eschlimann. Wir geben Menschen Namen. Wir geben Dingen Namen. Ja, der erste Auftrag Adams im Garten Eden war Namensgebung aller Lebewesen. Und wir wollen auch Gott einen Namen geben. Moses zumindest wollte das. Doch er erhielt keinen wirklichen Namen. Kein Amun-Ra, kein Anubis, keine Astarte oder Baal. Das sind alles von Menschen gegebene Namen für Götter. Gott stellt sich hier auf eine erstaunliche Art und Weise vor. Er gibt nicht wirklich einen Namen. Er sagt einfach, er ist. Gott ist vor allem eins. Von uns nicht benennbar. Kein Namen, den wir uns ausdenken würden, wäre passend. Wie könnte das Geschöpf seinen Schöpfer benennen, wenn Gott so heilig und andersartig ist, dass seine Anwesenheit immer in Furcht und Erstaunen versetzt? Wie könnten wir das Wesen benennen, welches einen Busch zum Brennen bringt und der Busch doch nicht verbrennt? Denk drüber nach. Wie würdest du sowas nennen, wenn dir das begegnet? Das Einzige, was du sagen könntest, wäre, es ist so, ich weiß aber nicht warum. Du kannst es dir nicht erklären, du kannst es nicht fassen. Alles an Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Und es gibt so eine Richtung in der Theologie, die versucht, Wunder, wie das mit dem brennenden Busch, logisch zu erklären. Sie sagt, dass alle Wunder rational, naturwissenschaftlich erklärbar sein müssen. Wenn sie das nicht sind, sind sie entweder von Menschen erfunden, sind einfach nur Veranschaulichungen, die aber nicht mit der Realität zu tun haben, oder einfach übertrieben. Und das, was diese Richtung macht, ist Gott einen Namen geben. Sie versucht, Gott zu erklären, ihn in Kategorien unseres Verstandes zu messen. Es ist nicht schlimm, Gott erklären zu wollen, einen Namen haben zu wollen, mit dem man ihn vorstellen kann. Die Bibel gibt uns aber tausende von Beschreibungen von Gott. Und wir dürfen und sollen seinen Namen auch verkündigen. Doch wenn wir versuchen, Gott in menschliche Kategorien zu pressen, ist das nichts anderes als Gotteslästerung. Es ist, seinen Namen niedriger machen, als er ist. Wenn wir nicht daran glauben wollen, dass Gott Moses in einem brennenden Busch begegnet ist, vielleicht hatte Moses einfach eine Fata Morgana und es war einfach heiß und er hat sich das alles nur ein bisschen eingebildet, dann ist diese Geschichte menschengemacht. Und Gott ist menschengemacht. Es ist nicht schlimm, es ist sogar gut, wenn du die Bibel liest und hin und wieder einfach staunen kannst, ohne dass du eine Erklärung findest. Wenn du liest, dass ein Beil auf Wasser schwimmt, dass ein Meer sich spaltet und ein ganzes Volk hindurchwandert, dass Tote auferstehen. Du hast keine Erklärung. Es ist. Frage nicht, wie das passieren konnte. Das können wir nicht verstehen. Stattdessen nimm dir die Zeit, darüber zu staunen. Zu staunen über diesen Gott, der größer ist und gewaltiger als alles, was wir uns vorstellen können. Als alles, was wir benennen können. Es gibt noch eine zweite Bedeutung des Namens Gottes. Ich bin, der ich bin. Oder im Hebräischen Jahwe. In Vers 15 erklärt Gott seinen Namen. Und weiter sprach Gott zu Mose: Du sollst zu den Kindern Israels sagen, der Jahwe, ich bin, oder der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Gott hat sich in einem brennenden Busch gezeigt, in einem brennenden Busch, der nicht verbrennt. Damit hat Gott bewiesen, er ist ewig, dass Gottes Feuer nie vergeht. Feuer, das ewig brennt. Und das bestätigt Gott hier auch mit seinen Worten. Ich bin der Gott eurer Vorfahren und ich werde der Gott eurer Kinder sein und ich werde euer Gott sein. So könnte man den Namen zusammenfassen. Gottes Name ist also nicht einfach ich bin, also existierend, sondern Gott ist ich bin, ich war und ich werde sein, und zwar mit euch. Mit euch war ich, mit euch bin ich und mit euch werde ich sein. Das ist der Name Gottes. Eine Erinnerung, eine Handlung, ein Versprechen und eine Prophezeiung, dass dieser Gott da ist für uns. Geheiligt werde dein Name. Mit dieser Bitte bringen wir zum Ausdruck, dass Gott die Ehre und das Lob zuteil wird, die dieser Herrlichkeit dieses Namens gebührt. Doch was bedeutet das für uns? Was können wir tun, um den Namen Gottes heilig zu halten? Können wir überhaupt etwas tun? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Geschichte einige Jahrhunderte vorspringen. Und ich fand dort einen Propheten, der ungefähr 600 Jahre vor Christus in Babylon lebte. Sein Name war Hesekiel. Und Gott spricht hier zu seinem Volk durch diesen Propheten in Babylon, eine Stadt, die 1200 Kilometer von der Heimat Jerusalem entfernt liegt. Seine Geschichte ist nicht besonders für einen damaligen Israeliten, aber trotzdem schrecklich. Seine Frau starb während der Gefangenschaft unter den Babyloniern. Nur kurz darauf haben die Babylonier auch seine Heimatstadt Jerusalem zerstört. Hesekiel war also von vielen, wie viele andere Israeliten, von den Babyloniern gefangen genommen und verschleppt worden. Und deswegen lebt er auch in Babylon. Seine Frau tot, seine Heimat, sein Haus dem Erdboden gleichgemacht. Und zu diesem gebrochenen Mann im Exil sprach Gott, dass er sein Volk wieder befreien will. Doch sein Volk zu der Zeit war Gott nicht gehorsam, auch im Exil nicht. Und so spricht Gott in Hesekiel, Kapitel 36, ab Vers 23. Darum sprich zu dem Haus Israel. So spricht Gott. Und hier ist Gott, der Name Jahwe. Ich bin der Herr. Nicht um euretwillen tue ich das, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölker, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölker entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Mal so weit. Gott will seinen Namen selbst wieder heilig machen. Sein Volk hat es nämlich vergeigt. Seht ihr, Israel war das auserwählte Volk. An diesem Volk wollte Gott seine Majestät und seine Herrlichkeit zeigen. Stattdessen entschied sich das Volk, sich der Unzucht hinzugeben. Und wer sich interessiert, wie Israel war, darf gerne Kapitel 23 aufschlagen, auch in Hesekiel. Hier wird Israel und Juda von Gott persönlich beschrieben. Und es wird auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich werde das jetzt auch nicht alles laut vorlesen. Das ist nicht schön. Aber kurz zusammengefasst, Israel und Juda werden als sich zwei konkurrierende Huren bezeichnet, die mit allen umliegenden Völkern fremdgingen, ohne Scham. Und irgendwann reichte es Gott. Er trug den Ungehorsam seines Volkes nicht mehr. Und in Vers 18 sagt Gott in Kapitel 23, und als sie ihre Hurerei enthüllte und ihre Blöße aufdeckte, da wandte sich meine Seele von ihr ab. Gottes Geist hatte Israel verlassen. Und wenn ein Mensch oder ein Volk Gottes Geist nicht mehr hat, Gottes Geist als Siegel der Gnade, dann ist der Mensch seinem Zorn ausgesetzt oder das Volk. Und wir lesen weiter. In Vers 47 zeigt sich, wie der Zorn Gottes aussieht. Und die Versammlung soll sie steinigen und mit ihren Schwertern niederstechen. Ihre Söhne und Töchter werden sie töten und ihre Häuser mit Feuer verbrennen. So will ich die Schandtaten aus dem Land ausrotten, damit sich alle Frauen dadurch warnen lassen und nicht solche Schandtaten treiben wie ihr. So werden sie eure Schandtaten auf euch legen. Und ihr sollt die Sünde tragen, die ihr mit euren Götzen begangen habt, damit ihr erkennt, dass ich Gott, der Herr bin. Das Volk soll gesteinigt werden, die Kinder getötet, die Häuser verbrannt, damit Israel und Juda erkennen, dass Gott Jahwe ist. Und dass Gott war, ist und sein wird. In Ewigkeit. Dein Name werde geheiligt. Ist uns bewusst, um was wir hier beten? Wenn wir darum beten, dass Gott seinen großen Namen wieder heilig machen soll. Israel war einst das Volk, an dem sich Gott als heilig erweisen wollte. Er war mit seiner Seele bei dem Volk. Er hielt es, er führte es, er ermahnte es und er ertrug es. Doch das Volk war ungehorsam. Und hier sehen wir, dass Gott nicht alles toleriert. Schon zu Mose sagte er in 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6, der Herr, und hier steht wieder Jahwe, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs unbestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Hesekiel war ein gottesfürchtiger Mensch, so wie du vielleicht auch. Und er lebte in einer gottlosen Welt, wie du vielleicht auch. Und er war Diener dieses Gottes. Ja, Gott ist gnädig. Tausenden schenkt er Gnade und vergibt Schuld. Aber er lässt es nicht ungestraft. Unser Gott muss Sünde bestrafen. Die Israeliten haben Gott verworfen und deswegen mussten sie ins Exil. Deswegen verlor ein Priester namens Hesekiel seine Frau und seine Heimat. Deswegen verloren die Israeliten ihre Kinder und von ihren Häusern war nur noch Asche übrig. Ist das fair? Und vielleicht müssen wir die Sache hier aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel aufgreifen. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es waren Nicht die Israeliten, die jetzt in der Gefangenschaft in Babylon waren oder im Exil, die ihr sogenanntes Exil zu verschulden hatten, sondern es waren ihre Väter, die Götzendienst betrieben haben, die ihre Töchter verkauft haben, ja alles zum eigenen Wohltaten. Doch was wird aus dem Sohn, der in so einem Umfeld aufwächst? Wenn er seinen eigenen Vater Huren, Morden und Rauben sieht, als ob es das Normalste der Welt wäre. Was für eine Moral hat der Junge, wenn er erwachsen wird? Sie wird nicht wirklich anders sein, oder? Vielmehr ist die Tendenz, noch grausamer und rücksichtsloser zu sein. Und der Apfel fiel nicht weit vom Stamm. Israel war selbst im Exil Gott nicht treu. Trotz der Strafe, die sie ertragen mussten, erkannten sie nicht und beschmutzten den Namen des heiligen Gottes weiter. Man hat Zauberformeln gefunden mit den Namen Gottes für eine Beschwörung oder für einen Verfluch, für einen Nachbar, der einem Leid getan hat. Oder für eine gute Ernte. Gott war nicht vergessen. Er war nur den Götzen gleichgesetzt worden. Und von all der fleischlichen Hurerei, die von den Nachkommen Israels ebenso betrieben wurde, war das die schlimmste aller Sünden. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr haben wir die 10 Gebote durchgenommen. Die ersten 3 Gebote sind: Du sollst keine Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, keinen Götzen machen, sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Und du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Das 3. Gebot. Diese 3 ersten Gebote fordern den Menschen auf, Gottes Namen zu heiligen. Israel hatte alle Gebote missachtet. Auch die wichtigsten Gebote. Dort, wo Gott sogar explizit davor warnt, dass er dies nicht tolerieren wird. Und genau das hätten ihre Väter ihren Kindern auch vermitteln sollen. Stattdessen sagten sie: Gottes Name ist nicht heilig. Er ist einfach einer von vielen. Wenn die Babylonier einen Götzen haben und die zu dem beten und dann im nächsten Jahr auch eine gute Ernte haben, dann kann es ja nicht schaden, auch zu diesem Gott zu beten, oder? Hat ja auch bei denen gewirkt. Hier ist mir ein Gedanke gekommen. Was wäre gewesen, wenn Gott seine Warnung nicht umgesetzt hätte? Seine Warnung, dass er die Schuld der Väter heimsucht bis ins 3. und die 4. Generation. Ich habe vorhin die Frage gestellt, ob es fair ist, dass ein Priester und Prophet, der Gott treu diente, solches Leid erfahren musste. Stellen wir die Frage mal umgekehrt. Was wäre, wenn Hesekiel nicht hätte leiden müssen? Also wenn das Volk nicht hätte leiden müssen? Das wäre dann doch auch fair gewesen, oder? Das Volk durfte tun und lassen, was es wollte. Es gäbe höchstens weltliche Konsequenzen, aber keine von Gott verordnete explizite Strafe. Das Volk hätte weiter und weiter gesündigt. Von Generation zu Generation wäre es böser geworden und verdorbener. Fair? Ja. Gottes Zorn ist nicht fair, jedenfalls nicht nach unserem Verständnis. Es trifft alt und es trifft jung, es trifft arm, es trifft reich, Leute, die schwere Sünden tun, Leute, die wenig gesündigt haben. Einen treuen Priester und einen namenlosen Mann, der seine eigene Tochter an der Straße Babylons für Geld verkaufte. Und wenn es nicht fair ist, ist es doch auch nicht gerecht, oder? Aber unser Gott ist doch gerecht. Und hier kommen wir zum wichtigsten Teil meiner Predigt. Und ich will euch bitten, gut zuzuhören. Israels Strafe war keine befriedigende Strafe für Gott, für seinen Zorn. Es war keine Strafe wie wir, die einen Verbrecher verurteilen und der nach 10 Jahren dann rauskommt und wieder frei ist. Die einzige Strafe, die genügend wäre, wäre der ewige Tod von jedem einzelnen Israeliten. Und selbst wenn sie Buße täten, selbst wenn sie ihr Leben umkrempelten und wieder Gott als den einzigen Gott der Welt anbeten würden, wäre das nicht ausreichend. Bei Gott wiegt eine gute Tat, eine schlechte Tat niemals auf. Die Israeliten wussten, dass Vergebung nur möglich ist, weil Gott gnädig ist. Aber der Gott, der gnädig ist, lässt Schuld nicht ungestraft, das haben wir vorhin gelesen. Und das kann er auch nicht, da er gerecht ist. Die Strafe für die Sünden der Israeliten wollte Gott schon damals selbst tragen. Er wollte den Menschen nicht verdammen und so schickte er 600 Jahre später seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, um für die Übertretungen der beiden Huren Juda und Israel zu bezahlen. Er wollte gefoltert und gekreuzigt werden, weil das der einzige Weg war, wie der heilige Gott, ich bin, der ich bin, den Menschen und ihre Gotteslästerung vergeben konnte. Weshalb ist hier trotzdem von Strafe die Rede? Lesen wir wieder in Hesekiel 36, Vers 23. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, so spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Wir wissen nun, dass es das größte Anliegen Gottes ist, dass wir seinen Namen heiligen. Die ersten drei Gebote handeln darum. Und wir haben herausgefunden, dass die Israeliten das gründlich versaut haben. Doch wie sollte sein Name geheiligt werden? Diese Frage haben wir noch nicht beantwortet. Gott sagt hier, und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweisen werde, an euch werde ich mich heilig erweisen, an der Hure Israel und an ihrer Schwester, der Prostituierten Juda. Will Gott sich als heilig erweisen? Der Grund für die Bestrafung der Israeliten war nicht Erlösung oder Gerechtigkeit. Nein, Gerechtigkeit hat Gott an seinem Sohn gezeigt. Die Bestrafung war Züchtigung. Wir erinnern uns an den Namen Gottes. Ich war mit euch, ich bin mit euch und ich werde mit euch sein. Gott ist immer da und ewig. Sein Name ist Verheißung. Gott will sein ehebrecherisches Volk nicht ewig bestrafen. Er wird es tun müssen, wenn Israel sich nicht zu ihm bekehrt, wenn wir Menschen uns nicht zu Gott bekehren. Aber Gott will nicht. Und er wollte sein eigenes Volk von dem Tod retten. Er wollte einen endgültigen Schlussstrich ziehen, einen Schlussstrich zu Gotteslästerung, zum Ehebruch, zur Sünde seines Volkes. Alle Geboten und Warnungen hat sein Volk aus dem Wind geschlagen. Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott hatte seine Geduld und er wartete und ließ viel zu. Er warnte sein Volk immer wieder, bis seine Geduld am Ende war und er seinen Geist abwandte. Und sein Volk seinem Zorn ausgesetzt war, nicht seinem ewigen Zorn. Er prophezeit Erlösung und Befreiung. Es gab ein Ende für den Zorn Gottes auf den Menschen, doch nur, wenn Israel umkehren würde. Geheiligt werde dein Name, heißt, hilf uns zu erkennen, dass du Gott der Herr bist, dass du Jahwe bist, dass wir deinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. Bewahre uns davor. Und wenn wir deinen Namen lästern und deine Gebote verfehlen, geheiligt werde dein Name. Ja, besser unsere Kinder sterben, unsere Häuser brennen nieder und wir werden von Feinden verschleppt, als dass wir deinen heiligen Namen missbrauchen und uns deinem ewigen Zorn aussetzen müssen. Geheiligt werde dein Name, verschone uns vor der Hölle. Und heute? Wo hat der Name Gottes heute Platz? Wie ehrst du den heiligen Namen Gottes? Ehrst du ihn überhaupt angemessen? Bevor Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beibrachte, sagte er, wie wichtig und wie wir richtig beten sollen. Und wir sollten diese Worte nicht vergessen, die vor dem Vaterunser stehen. Wir können im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 die Verse 5 bis 9 gemeinsam lesen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die Türe. und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre viele Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aus diesem Punkt habe ich drei praktische Sachen gezogen. Und der erste Punkt ist: Du sollst den Namen Gottes nicht zum eigenen Ansehen missbrauchen. Ja, das ist das dritte Gebot. Jesus spricht in Vers 5 eine Warnung aus. Eine Warnung, dass wir uns gottesfürchtig geben, dass wir echten Christentum nur vorheucheln. Wo passiert sowas? Unter der Arbeit, unter Nichtchristen? Sind wir dort nicht eher schüchtern? Nein, die Gefahr ist in der Kirche selbst. Kommst du am Sonntag hierher und heuchelst ein gottesfürchtiges Leben vor? Oder in deiner Familie, lebst du das, was du deinen Kindern beibringst? Kennt dein Freundeskreis dein wahres Gesicht? Oder ist hier und da mal eine kleine Lüge notwendig? Wenn wir so leben, beschmutzen wir den Namen Gottes. Und wenn du das tust, dann lies nochmal Hesekiel Kapitel 23 und dann weißt du, wie Gott sowas sieht und sowas bewertet. Dann sind wir nicht besser als das Volk in Babylons zu Hesekiel-Zeiten. Der zweite Punkt. Du sollst nicht plappern. Unser Gott im Himmel ist heilig. Als Jesaja im Traum Gott begegnete, war er am Boden zerstört und er dachte, er müsste sterben. Er war sogar überzeugt davon. Sogar die Engel, die jeden Tag in Gottes Gegenwart leben, müssen ihren Körper verdecken. Und wenn ihr vorher bei der Textlesung aufgepasst habt, der beschriebene Engel hatte 6 Flügel. 2 Flügel zum Fliegen, 4 Flügel, um sich vor Gottes Heiligkeit zu verdecken. Und dieser Engel sagt 3-mal, heilig ist der Herr. Und diesen Gott sprechen wir im Gebet an. Einen Gott, den selbst die Engel, die er geschaffen hat, um in seiner Gegenwart zu dienen, nicht ansehen können. Und leider, da kann ich mich auch nicht ausnehmen, fehlt uns allzu oft der nötige Respekt im Gebet. Benutzen wir den Namen Gottes als Anrede oder einfach als Lückenfüller? Wie oft sagen wir einfach Herr, Herr, oder auch weit verbreitet ist, O Gott, oder O mein Gott, oder O Gott, nein, ohne wirklich nachzudenken, meinen damit gar nichts. Wenn du einen Brief an deinen Chef schreibst oder ein Bewerbungsschreiben schreibst, hast du doch auch einen respektvollen Ton. Du sprichst den Adressaten einmal mit Namen an und bringst deine Anliegen vor und du überlegst dir gut, was du sagst. Wenn du zu deinem Gott betest, bitte überleg dir auch, was du sagst. Rede nicht einfach drauf los, sondern überlege dir, was diese Anliegen sind. Schreibe dir, wenn nötig, auf und bringe sie dann vor Gott. So dann vermeidest du unnötiges Geplapper und wieder auch den Namen Gottes zu missbrauchen. Und der dritte Punkt, und der ist der wichtigste. Wir können weder das erste noch das zweite wirklich schaffen. Und deshalb sagt Jesus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Jesus kennt uns Menschen. Er kennt unsere Gier nach Ansehen und unsere Unfähigkeit, Gott, dem Heiligen Vater, den nötigen Respekt gegenüberzubringen. Deshalb sollen wir beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte, die wir an Gott richten. Wir bitten Gott, dass er uns hilft, ihm den nötigen Respekt gegenüberzubringen. Wir bitten Gott, dass er uns zurechtweist, wenn wir das nicht tun. Und wir bitten Gott, dass er mit uns und durch uns seine Heiligkeit an alle Menschen, die den Glauben noch nicht haben, zeigt. so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zu Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, Vers 20. Gott arbeitet durch uns. Und das nicht, weil wir so gut sind. Nein, Israel hat Gott als Hure Babylons bezeichnet. Und doch wählte er genau das Volk, um sich durch dieses Volk als heilig zu erweisen. Und manchmal ist unsere Herzenshaltung der Haltung vom damaligen Israel gar nicht so fremd. Und er will trotzdem durch uns seinen Namen heilig machen. Weil Gott uns liebt, obwohl wir immer wieder fremd gehen und Gottes Namen immer wieder beschmutzen, indem wir sündigen. Gott liebt uns. Und doch gibt es an uns Menschen, es gibt nichts Gutes, haben wir vorher auch gesungen. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Wir können gar nichts, wirklich gar nichts tun und zu dieser Liebe beitragen. Ich hoffe, dass diese Liebe, die Botschaft von dieser Liebe in dein Herz gedrungen ist, dass du das verstanden hast. Gott hat seinen Sohn für dich getötet und mit seinem Blut wurden deine Vergehen und deine Sünden bezahlt, ohne dass du etwas dafür kannst. Und wenn du den Heiligen Geist hörst, wie er ruft und klopft, dann bitte lad ihn ein und sag ihm, dass er auch durch dich seine Heiligkeit zeigen soll, dass er dir seine Heiligkeit zeigen soll und dass er durch dich seine Heiligkeit an andere zeigen soll. Zum Schluss möchte ich noch kurz zusammenfassen. Gottes Name heißt, ich war mit deinen Eltern, ich bin mit dir und ich werde mit deinen Kindern sein. Das ist Gottes Name, ein Versprechen, das er uns Menschen nicht im Stich lässt. In seinem Namen gibt es keine Klauseln, außer du sündigst. Nein, Gott ist, der er ist, groß an Gnade und langsam zum Zorn. Gott ist gerecht und er hat anstatt uns zu bestrafen, seinen eigenen Sohn bestraft, damit er seinem Namen gerecht wird und damit er eine Beziehung zu mir und zu dir führen kann. Wir beten darum, dass Gott des Name geheiligt wird. Das heißt, von fern, von nah, von Nichtgläubigen wie von Gläubigen soll Gott verehrt und angebetet werden. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, beten wir, dass Gott uns Fehler und Respektlosigkeit aufzeigt und wenn nötig auch einen Schlussstrich zieht. Und wir beten darum, dass Gott uns hilft, ihm im alltäglichen Leben Respekt und Demut gegenüberzubringen. Und zuletzt bitten wir darum, dass Gott uns seine Heiligkeit offenbart und durch uns an andere seine Heiligkeit offenbart. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name in Ewigkeit. Amen.